Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, es war auch so ähnlich wie heute, kurz nach Silvester. Draußen lag etwas Schnee, es war etwas glatt. Ein Grund, weshalb heute viele nicht hier sind. Aber ich hatte eine Bibelarbeit zu halten und da bin ich auch natürlich auf glatten Straßen unterwegs. Denn da muss ich ja pünktlich da sein und das wollte ich auch. Und da war ich heilfroh, als ich in der mir unbekannten Stadt ankam und sah vor mir einen fahren, der hatte hinten einen Fisch am Auto. Und die eingefleischten Christen, die wissen natürlich, was das heißt. Ein Fisch in einem Auto heißt, das ist kein Fisch vom Fischhändler, sondern das heißt, hier ist einer Christ. Ich habe auch so einen Fisch hinten drin. Und dann bin ich hinter dem hergefahren, dachte, der fährt ja sicherlich mit mir zu derselben Veranstaltung. Aber dann stehe ich auf einmal bei ihm in einer fremden Garage. Der fuhr nicht zu derselben Veranstaltung. Und dann habe ich wieder was gelernt. Ich hatte zum Glück noch Zeit genug, um den richtigen Weg zu erfragen. Und dann kam ich auch noch pünktlich da an. Das wäre mir doch sonst zu peinlich gewesen, wenn ich unpünktlich dort angekommen wäre. Nur folgst nicht jedem Fisch. Er könnte dich in die Irre führen, habe ich mir damals gemerkt. So, und heute haben wir nun einen Bibelvers. Das war jetzt nur scherzhaft, ne? So, jetzt kommt der ernste Teil. Heute haben wir einen Bibelvers, einen Bibeltext aus Jesaja 49. Und ich lese uns diesen Text vor und würde mich freuen, wenn ihr vor Gottes Wort aufsteht. Jesaja 49. Siehe, diese werden von Ferne kommen und siehe, jene vom Norden und diese vom Meer und jene vom Lande Sinim. Jauchzt ihr Himmel, freue dich Erde, lobet ihr Berge mit Jauchzen den Herrn. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meine vergessen. Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Sieh, in die Hände habe ich dich gezeichnet, deine Mauern sind immer da vor mir. In die Hände habe ich dich gezeichnet. Und dafür danke ich dir, Herr Jesus, dass wir das wieder wissen dürfen, dass du uns in deine Hand gezeichnet hast mit all unseren Schwierigkeiten, mit all unseren Freuden, mit all unserer Not und mit unserem Glauben. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Wir haben heute einen der für mich schönsten Bibelverse. Der Grundgedanke ist, Augenblick, Entschuldigung, Gott ist zu uns wie eine Mutter. Gott ist zu uns wie eine Mutter. Mag ich ja kaum noch darüber predigen, weil wild gewordene Feministinnen Gott ja gerne zur Frau machen würden, so nach dem Motto, als Gott den Mann schuf, da übte sie noch. Alle verstanden? Als Gott den Mann schuf, da übte sie noch. Deshalb kann doch nichts Gutes bei rausgekommen sein, wenn er noch am Üben war. Also, aber bloß weil einige wild gewordene Feministinnen die Bibel missbrauchen, lassen wir sie uns doch nicht aus der Hand nehmen. Der lateinische Satz fällt mir da ein, ab usus non tollit, sed confirmat substantiam, das heißt, der Missbrauch hebt den Gebrauch nicht auf, sondern bestärkt die Substanz. So ist das auch hier. Was heißt das? Gott hat sich uns offenbart, sonst wüssten wir gar nichts von ihm. Und er hat sich als Vater offenbart, deshalb beten wir Vater unser. Er ist im Sohn zu uns gekommen, Jesus Christus. Er wirkt durch den Heiligen Geist unter uns immer als der dreieinige Gott. Natürlich ist Gott größer, als wir das festmachen können durch das Geschlecht. Im Himmel gibt es überhaupt keine Sexualität mehr. da gibt es nicht mehr Mann und Frau. Das gibt es nur auf der Erde. Aber für uns Erdlinge, für uns Irdische, offenbart Jesus sich nämlich und nicht weiblich, sondern männlich. Warum? Eigentlich ist die Sache ganz einfach. Die Frau ist Spenderin von Leben. Jetzt passt gut auf. Das ist eine beneidenswerte Gabe, haben wir Männer gar nicht. Aber keine Frau ist Spenderin des Lebens. Nochmal, die Frau ist Spenderin von Leben, aber sie ist nicht Spenderin des Lebens. Des Lebens der Menschheit, des Lebens überhaupt und schon lange nicht des ewigen Lebens. Ein paar lumpige Jahre, irdische Jahre, was macht das vor der Ewigkeit? Gott ist der Schöpfer des Lebens, des ewigen Lebens. Er ist der Ursprung allen Lebens. Und davon geben die Frauen einen kleinen, winzigen Teil weiter. Damit das Ja nicht verwechselt wird, hat Gott sich eben nicht als Frau geoffenbart, sondern als Mann. Er ist derjenige, der das Leben schafft und die Frau gibt das Leben weiter. Das ist eine wunderbare Gabe, beneidenswert finde ich das. Und wir Männer, tja, wir Männer haben da wenig mit zu tun. Sondern das bisschen, was wir damit zu tun können, das ist ja nicht unangenehm, aber doch nur ein ganz, ganz klitzekleiner Teil des Ganzen, wie das Leben weitergegeben wird. So, deshalb ist Gott zu uns wie eine Mutter, aber er kommt nicht zu uns als Mutter, wie wir es eben gehört haben. Gott ist wie eine Mutter. Jetzt die Auslegung dazu. Ein normaler kirchlicher Mitarbeiter erzählte mir vor einiger Zeit, aber er kam aus Bessarabien, im Sommer nahm ihn die Mutter mit aufs Feld und sie setzte ihn ab, wohlversorgt mit Essen und Trinken, mitten im weiten Maisfeld. Er hatte eigentlich alles, was er brauchte. Aber noch heute werden seine Augen feucht, wenn er davon berichtet, wie ihn die Angst gepackt hat. Die Mutter wird mich doch nicht verlassen haben. Sie wird mich doch nicht ausgesetzt haben. Sie wird mich doch nicht vergessen haben. Tja, um sich herum sah er nur die hohen Maispflanzen, die ihn wie in einer Gefängniszelle einzuschließen schienen. Aber ihr ahnt natürlich, wie die Geschichte weitergegangen ist. Natürlich hatte die Mutter ihren Kleinen nicht vergessen. Natürlich nicht, im Gegenteil. Sie sehnte sich nach ihm. Und bei der ersten Gelegenheit, die sich bot, schaute sie nach ihrem Kind, schloss es in die Arme und ließ es spüren, dass die verstörte Seele des Kindes ruhig und still werden kann bei einer Mutter. So sind Mütter. Und sogar dann, wenn es ab und an Rabenmütter gibt, die ihre Jungen verstoßen, will Gott noch verlässlicher sein als jede Mutter. Ob sie auch ihres Kindleins vergessen sollte, so will ich dich nicht vergessen, heißt es hier bei uns im Text. Das ist Gottes Zuspruch an uns verzweifelte Leute. Denn sogar Gottes spezielles Volk Israel kam in Situationen, in denen es überzeugt war, jetzt hat uns Gott vergessen. Er hat uns abgeschrieben, er hat uns sitzen lassen. Es sollte uns darum nicht fremd, nicht außergewöhnlich erscheinen, wenn uns erst recht ähnliche Ängste überfallen. Wir sind ausgesetzt in einer fremden Welt. Wir sind im Grunde Mutterseelen allein. Das ist ein schwieriger Satz, den ich gerade sage, aber ich weiß, er trifft leider für viele zu. Und nichts davon stimmt. Wir sind nicht allein. Gott lässt uns nicht sitzen. Er lässt uns nicht los. Er ist da, ist immer da. Und wenn ich auf das Jahr 2023 zurückgucke, fallen mir so viele Ereignisse ein, so unglaublich viele, wunderbare Ereignisse, schreckliche Ereignisse. Frage und Hand hoch bitte. Wer hat im letzten Jahr denn positive Erfahrungen mit Gott gemacht? Na, der eine und der andere. Ja. Gut, ich gratuliere euch. Und wer hat schreckliche Erfahrungen ohne Gott gemacht? Auch die mal bitte die Hand hoch. Einer. Echt? Einer nur? Dazu gratuliere ich natürlich nicht, sondern freue ich mich, dass du heute hier bist. Gott will nämlich mit uns zusammen sein. Und er will das letzte Jahr auch in seine guten Hände nehmen und das Böse alles wegmachen. Wegmachen. Und da passt ja viel rein in so ein Jahr. Da kann man Menschen verloren haben. Da kann man Schreckliches erlebt haben. Das Positive, dass Gott mit uns ist, das ist das Wunderbare. Wir sind nicht in einer fremden Welt ausgesetzt. Und Gott überlässt uns nicht uns selbst. Gott sei Dank, dass er das nicht tut. Dass er auf unserer Seite ist. Dass er direkt neben uns ist. Und dass er uns sagt, ich lass dich nicht sitzen. Und ich habe noch viel mehr, als das eine Mutter je haben kann. Eine ganz tiefe Beziehung zu dir. Bevor du mich lieben konntest, sagt Gott, habe ich dich geliebt. Ich habe dir das Leben geschenkt. Ich habe dich getragen. Ich habe dich gepflegt. Ich habe mich an dir erfreut. Und die starke Band der Liebe, diese elementare Zuneigung, wird nicht einfach gekappt, zerschnitten und aufgegeben. Ja, selbst wenn Vater und Mutter dich verlassen würden, dann will ich mich deiner annehmen. Die um ihres Glaubens willen verfolgten böhmischen Brüder haben dies als Wahrheit erfahren und von ihrem Lied wollen wir jetzt etwas singen. Alle Liedverse sind auf unserem Liedblatt abgedruckt. Rechts steht Lieder und jetzt das erste Lied, das wir zusammen singen wollen, ist das Lied 570, Vers 1 und 4 und 6. 570, Vers 1 und 4 und 6. Erster Punkt, ich lasse dich nicht sitzen, sagt Gott. Der zweite Punkt heißt, auf Gott ist Verlass. Gott verlässt seine Leute nicht. Natürlich können wir so in die Enge kommen, dass wir beten wie Jesus, Jesus am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber Jesus hatte in seiner Not den Psalm weitergebetet, sogar dann, als ihn alle Menschen verlassen hatten, als alles gegen ihn stand. Und der letzte Psalmvers, den Jesus am Kreuz gebetet hat, lautete: In deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dazwischen hat Jesus sicher auch den Vers gebetet: Rühmt den Herrn, denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend der Armen. Er hat sein Antlitz vor ihm nicht verborgen, und als er zu ihm schrie, hörte er es. Für uns soll es sein eine zuverlässige Belastungsprobe, was Jesus da am Kreuz erlebt hat. Gott ist verlässlich. Gerade die Elenden sollen es erfahren, wie nahe Gott sein kann. Und darum nimmt auch unser Prophetenwort diesen Jubel auf und sagt: Jauchzt und freut euch, lobt, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Tja, gerade die Elenden, die sollen es erfahren, wie nahe Gott sein kann. Mir fallen da ein paar Geschichten dazu ein, wie nahe Gott sein kann. Was hat der Mann wohl gedacht, der die Pistole am Kopf hatte und dann trotzdem seinen Glauben an Jesus nicht aufgibt und sich erschießen lässt? Was hat die Frau wohl gedacht, die als Sexsklavin gehalten wird und gerade wieder vergewaltigt wird? Was hat die Mutter wohl gedacht, deren Baby verhungert, weil man ihr als Christin nicht genug zu essen gibt? Und der junge Mann, den sie rausgeworfen haben aus dem Schlauchboot im Mittelmeer, nur weil er Christ war, der dann ertrunken ist. Oder dann der Mann, der hier abgeschoben wird, der schon 2 Jahre lang in einer christlichen Gemeinde gehört, mit zum Vorstand, zu den Ältesten, wird abgeschoben. Katastrophe, Katastrophe. Eine nach der anderen. Ich verstehe, dass es Menschen gibt, die hier nicht in einen großen Weihnachtsjubel ausbrechen, die keine Freudenausbrüche haben, sondern dass es denen so fern wie ein Stern Lichtjahre entfernt. Menschen des Gottesvolkes, die es einfach nicht mehr glauben können, dass Gott sie lieb hat und etwas für sie tut. Himmel und Erde mögen jubeln, aber uns ist das Lachen vergangen. Uns geht das alles nichts mehr an, wir sind weg vom Fenster, Gott hat uns verlassen. Nein, Gott verlässt uns nicht. Nein, das steht hier klipp und klar geschrieben. Es bezieht sich schon auf das ganze Volk Israel. Und das erleben wir hier in unseren Tagen auch schon, wie das Volk Israel aus allen Ecken der Erde wieder zusammenkommt. Von überall her kommen sie wieder nach Hause. Nach Hause heißt Israel für sie. Und da hat es natürlich Probleme, die erleben wir gerade hautnah durchs Fernsehen. In Jesaja 49 wird beschrieben, wie Gott sein Volk in allen Enden der Erde sieht und wie er sie heimruft. Erst das Volk Israel und dann auch ganz sicher alle Elenden, auch uns. Denn auch uns sagt uns das doch was, ihr Elenden. Tja, ich muss noch mal mich an die Mütter wenden. Ich erlebte bei meiner Frau, als unser eines Kind ein paar Monate alt war, wie sie nachts auf einmal aufsprang. Ich wurde natürlich auch wach und fragte: Was ist denn los? Das Kind schreit gleich. Ich schrie noch gar nicht. Das Kind schreit gleich, und so war es dann auch. Sie war beim Bett und dann fing das Kind schon an zu schreien. Nicht, weil sie sie gesehen hatten, sondern weil das einfach sie mütterlich empfunden hat, was gleich passiert. Sie war dem Kind so nah. So ist Gott. Bevor du deine Not merkst, ist er längst hellwach und bei dir. Wach werden ist ja nur eins. Hinlaufen ist das andere. Also wenn du merkst, dein Glaube läuft nicht mehr, es gibt so viele Blockaden, du kannst nicht mehr, Du kommst mit dir selbst nicht mehr klar. Gott ist schon längst bei dir, direkt bei dir. Und wenn du fern von Gott bist, die hast du denn noch nie erlebt, dass mütterliche Liebe keine Grenzen kennt? Ich weiß, das kann auch eine Last sein, ja? Diese Helikoptermütter, die ihre Kinder nicht loslassen können. Irdische Mütter können einen mit ihrer Fürsorge verfolgen und erdrücken. Gott ist da anders. Er fühlt, er spürt, mehr noch, er weiß. Aber er würde nie etwas tun, was du nicht willst. Doch dich lieb haben. Ja, nochmal, er würde nie etwas tun, was du nicht willst, sagte ich. Doch dich lieb haben. Das tut er immer, auch wenn du dagegen bist. Er hat dich trotzdem lieb, immer. Und nun muss ich nicht nur die Mütter, sondern auch die erwachsenen Kinder anfragen. Habt ihr das schon einmal erlebt, dass Mutter anrief, obwohl die viele, viele Kilometer entfernt lebt? Und Mutter sagte, was war denn da heute Nacht los bei dir? Ich konnte ja gar nicht schlafen. Denn da stecken alles sehr persönliche Erlebnisse, wie ihr das schon merkt. Siehst du, Gott schläft nie. Nie. Der ist immer wach, ist immer für dich da. Und menschliche Mütter sind umso sensibler für ihre Kinder, je näher sie ihnen sind. Bei Gott hört die Nähe nie auf. Du kannst meinen, er sieht und hört dich nicht. Du kannst sogar meinen, er lässt dich hängen. Und das ist falsch. Das ist alles ganz, ganz falsch. Auf Gott ist Verlass. Wir singen jetzt das nächste Lied, das Lied 260, Vers 1 und 2 und 4 und 5. 260, Vers 1 und 2 und 4 und 5. dritte Punkt heißt, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Der Dichter Christian Fürchtegott Gellert starb 54-jährig nach langem qualvollen Leiden. Kurz vor seinem Tod sagte er zu einem Besucher am Krankenbett: Ich kann nicht mehr viel fassen, aber rufen Sie mir den Namen meines Erlösers zu, wenn ich den höre, dann fühle ich neue Kraft in mir. Denn gerade bei Jesus ist ja dieses alte Prophetenwort zu seinem ganzen Ziel gekommen, zu seiner Erfüllung. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Vielleicht mag ursprünglich gemeint gewesen sein, dass die Mutter den Namen des geliebten Kindes so in die Hand eintätowieren ließ, so wie wir in unseren Eheringen meist den Namen des geliebten Ehegatten eingravieren ließen. Aber seitdem Jesus als der Auferstandene in Indien malen sie mit Henna Ornamente in die Handflächen. Wochenlang ist es dann zu sehen, bis das endlich verblasst. Noch dauerhafter sind Tätowierungen. Die bleiben ein Leben lang sichtbar. Afrikaner haben eine noch dauerhaftere Methode. Sie ritzen sich die Haut auf, um rituelle Zeichen und Ornamente als unvergängliche Narben an sich zu tragen. Und dieses Letztere ist wohl mit unserem Text gemeint. Gott ritzt sich den Plan von Zion in seine Hände. Unvergänglich. Für immer ist er darin festgehalten, das Symbol eines Volkes. Das heißt, Gott ist gezeichnet von Zion, von seinem Volk. Gezeichnet von der Schuld und von der Krankheit und vom Unglück. Er, der Gezeichnete, Jesus am Kreuz, blutüberströmt, gezeichnet von den Folterungen, steht er vor uns. Und Jesus, der Gekreuzigte, dessen Hände zerrissen sind von den Nägeln, das ist der Gott, der sich die Seinen in die Hände zeichnet. Das ist Jesus, der sagt: Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Ja, und Jesaja 49 steht hier auch: Ich vergesse dich nicht, da auf meine Hände habe ich dich gezeichnet. Und seitdem Jesus, der Auferstandene, seinen Jüngern seine Hände gezeigt hat, seine für uns am Kreuz durchbohrten Hände, da gilt auch für uns: Gott hat an uns gedacht. Er hat sich schon längst eingesetzt. Er hat sich für mich festgelegt. Nicht für mich als ein Starkind, als ein Erfolgskind, sondern er hat sich für mich und die vielen Sorgenkinder Gottes mit Haut und Haaren eingesetzt, mit Leib und Leben. Gerade für uns Sorgenkinder will er als eine Lebendige da sein. Nun ein Satz zum Mitschreiben. Ihr habt jetzt hier nichts zum Schreiben, merkt ihn euch einfach. Wir sind Gottes Problemkinder. Wir sind nicht seine Freudenkinder. Und dennoch sind wir seine Wunschkinder. Nochmal, wir sind Gottes Problemkinder. Wir sind keine Freudenkinder. Und trotzdem sind wir seine Wunschkinder. Er hat uns in seine Hände gezeichnet. Und ihm können wir uns anvertrauen. Anvertrauen ganz einfach und ganz still und leise oder aufwendig und laut, je nachdem, wie einer zum Glauben kommt. Und auf dieses hin wollen wir noch ein Lied singen, das Lied 61, Vers 1 bis 4 und 7.
Thank you.
vierte Punkt heißt, mit einem starken Heiland rechnen, mit einem starken Heiland rechnen. Gellert, dieser Liedtexte, hatte ja gesagt, rufen Sie mir den Namen meines Erlösers zu, das kann ich fassen, das gibt neue Kraft. Denn Jesus hat zu uns allen nochmal eine ganz andere Beziehung geknüpft, als es je eine Mutter zum Kind ihres Leibes haben kann. Ihr erinnert euch an den Anfang. Jesus hat zu jedem eine ganz andere Beziehung aufgebaut, als es je mit seinem Volk Israel getan hat. Jesus ist einer von uns geworden, von uns, der Ewige, der Heilige, Sohn Gottes. Er hat unser Fleisch und Blut angenommen, er hat unser Leben geteilt, er hat es am Kreuz wahrgemacht, all Sünd hat er getragen und er ist uns durch Gott als Lebendiger wiedergegeben worden, sodass wir auch 2024 mit ihm rechnen können, einem lebendigen, uns ganz nahen Heiland. In ihm kann es wahr werden, dass er uns tröstet, wie einen eine Mutter tröstet. Ja, dass wir damit leben können, Gott sei Dank. Dass wir damit sterben dürfen, Gott sei Dank. Und ich wünsche es uns allen, auch gerade die, die jetzt in Not sind, um des Namens Jesu willen, die verfolgt und bedrängt werden, Jesus vergisst euch nicht. Nie. Und ich wünsche euch allen, auch hier, dass sich das in eure Seele, in euer Unterbewusstsein einbrennt, Jesus vergisst euch nicht. Ich will zum Schluss noch eine persönliche Geschichte erzählen. Ich war in Paderborn zu einer Jugendevangelisation eingeladen, schon ein paar Jahre her, und habe dann eine ganze Woche lang dort gepredigt, jeden Abend, über Noah. Noah. Und dann habe ich irgendwann gesagt, die Jugendlichen hörten aufmerksam zu und waren gespannt, wie es weiterginge. Und dann sagte ich, dass alle, die an der Arche mitgearbeitet haben, selbst auch in der Arche sein mussten, wenn sie gerettet werden wollten. Ausnahmslos. Eigentlich ganz einfach, nicht ganz klar. Noah hat die Arche nicht allein gebaut. Das wisst ihr hoffentlich. Diesen Riesenkasten. Dafür hat er Helfer gehabt und Subunternehmen und so weiter und so weiter. Aber zum Schluss war doch nur seine Familie drin. Alleine. Und als ich das gesagt hatte, da sprang der gastgebende Pastor auf. Das war der Absolvent einer Evangelistenschule und nahm mich auseinander. Theologisch, menschlich, was ich alles falsch gemacht und gesagt hätte. Und dass das alles, so wie ich das gesagt habe, überhaupt nicht stimme. Auweia, auweia. Und es wurde noch schlimmer. Die Jugendlichen guckten verlegen hin und her. Als der Abend vorbei war, setzte ich mich ins Auto und fuhr nach Haus, nach Bielefeld. Meine Frau kommt aus Bielefeld, da habe ich bei meinen Schwiegereltern geschlafen. Und wusste gar nicht weiter. Dachte nur, was machst du denn jetzt? Morgen hast du noch einen Abend. Was machst du denn? Nach so einem Abend wie heute kannst du doch da eigentlich gar nicht mehr hinfahren. Das macht doch gar keinen Sinn. Aber dann dachte ich, der Herr hat mich berufen. Du sollst Pastor sein, du sollst dein Wort verkündigen, egal was kommt. Also fahre ich morgen wieder hin. Bin ich nächsten Tag wieder hingefahren, guckte immer schon um die Ecke, ob irgendwas Dramatisches passieren würde. Aber hat sich keiner bekehrt. Keiner. Nichts passierte. Und ich fuhr genauso wieder ab, wie ich hingekommen war. Ja, ich dachte dann nur, das war dann wohl nichts. Das war voll daneben. Eine Woche umsonst. So hatte ich es abgebucht und so hielt ich es dann 18 Jahre lang. 18. Und nach 18 Jahren stehe ich in der Epiphaniasgemeinde, da vor der Tür, da wo ich früher Pastor war, vor der Tür. Und dann kommt einer unserer Studenten um die Ecke. Einer aus Berlin. Und bestellt mir einen herzlichen Gruß von einer bestimmten Frau. Und ich sagte, ich kenne die Frau nicht und habe den Namen noch nie gehört. Und da lachte er und sagte, ja, das kann ich mir denken. Du wirst sie auch nicht kennen. Sie ist an einem Abend in Paderborn zum Glauben gekommen, als du über Noah und die Arche gepredigt hast. Ich dachte, das kann doch wohl nicht angehen. Ich fragte noch mal extra nach. Es ging an. Es ging tatsächlich an. Sie ist an diesem Abend zum Glauben gekommen. Und diese Frau lässt dir die herzlichsten Grüße bestimmen. Diese Nachricht brauchte ich an diesem Tag. Ich sagte am Anfang schon, es ging mir nicht gut. Die Gemeinde war nicht so, wie sie sein sollte. Es kamen zwar Menschen dazu und so, aber trotz alledem, da war so viel Widerstand und Verstocktheit und Durcheinander. Es war einfach schrecklich. Ich dachte, das hat sowieso alles keinen Sinn mehr und wollte am liebsten kündigen. Sollen sie doch ihren Kram alleine machen. Aber da erreichte mich der Gruß dieser Frau. 18 Jahre zuvor. Da merkte ich, was ich für einen Gott habe. Er passt auf uns auf, auch wenn es uns schlecht geht. Und er kann auch aus den unmöglichsten Situationen etwas machen, um uns zu trösten. Und das war wirklich Gottes Trost zur richtigen Zeit. Genau in dem Augenblick, als ich es am meisten brauchte, bekam ich diesen Trost Gottes. Das hat mich getröstet. Da war ich wieder mutig. Von da an hat es wieder Spaß gemacht zu arbeiten. Richtig Spaß. Gott ist auf unserer Seite. Also wir dürfen immer mit ihm rechnen, wir dürfen immer mit einem starken Heiland rechnen. Gott vergisst uns nicht, er lässt uns nicht sitzen. Auf Gott ist Verlass, in die Hände habe ich dich gezeichnet und wir sollen mit einem starken Heiland rechnen. Amen.